Ja, wir haben eine Veranstaltung.
Ja. Das kriegen wir heute nicht mehr hin. Ich habe für die nächsten zwei jeweils 35 Fragen mitgebracht.
Nein.
Na klar.
Also, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich begrüße Sie zum Pressegespräch mit dem Ausschussvorsitzenden Wolfgang Drexler und den Obleuten der Fraktion. Wir haben die Sitzung ja kurz unterbrochen dafür. Wir würden gerne gleich in die Fragerunde einsteigen, weil die Zeit etwas knapp ist und Sie dürfen dann auch gleich hingehen. Vielleicht können wir uns die Fragen auf das Notwendigste beschränken, weil die Fragen von vier Zeugen anstehen.
Für die Frage von der Herr Hübel sind Sie zuständig. Ist das
Fragen, so?
Immer. Gut, danke. Dann gehen wir weiter.
Wie bewerten Sie das nun die Aktenfrage? Ist es dem Landtag relevantes Material bewusst vorenthalten worden oder aus anderer Bewertung des vorliegenden Vorantrags?
So wie die Präsidentin es heute erzählt hat, war es wohl mangelnde Bewertung. Für mich ein bisschen schwierig, deswegen nachzuvollziehen, weil der Untersuchungsausschussbeschluss, den kannte jeder, den schicken wir einmal mit. Und da war die allgemeine Beschreibung, die ich ja dann auch vorgehalten habe, eindeutig. Und wir haben ja dann 20 unterschiedliche Fragen noch im Anschluss. Und da war einer diese Ziffer 5, die waren natürlich etwas eingeschränkter. Aber das andere war eigentlich sehr weit. Nun könnte man natürlich sagen, dem Herrn Ranacher, Ihrem ehemaligen Chef, hätten Sie die Akte auch nicht vorgelegt beim Durchlesen, als er sich vorbereitet hat auf der Bundestagsuntersuchungsausschuss. Das spricht möglicherweise dazu, dass Sie tatsächlich so eng gedacht haben. Aber ich halte es für ziemlich gefährlich, was da passiert. Frau Bube hat es ja natürlich auch ähnlich gesehen. Wenn man so eng nur schaut, ob die Namen von NSU und den näheren Umgebung direkt in den Akten auftaucht, dann muss ich sagen, wird es natürlich schwierig. Sondern im Gesamten, das habe ich auch erst lernen müssen, des Untersuchungsausschusses gibt es Netzwerke, die miteinander verbunden sind, die den kannten und der hat wieder den gekannt. Also man muss sehr weitgehende Untersuchungen vornehmen, um dann den Kern herauszuarbeiten. Das hat ja heute auch zugegeben, dass die Sichtweise dann auch verändert worden ist. Und von daher haben wir jetzt die 6 Akten, die damals unser Sachverständiger beim Bundesamt hervorgebracht hat. Und wir haben vor 2 Tagen nochmal 2 Ordner bekommen von Akten, auf die sie ja heute noch Bezug genommen hat. Der Herr Prüfog hat ja ungefähr 150 Nummern aufgezählt. Ob da noch welche kommen, wissen wir nicht. Aber 2 Aktenordner haben wir am Donnerstagabend noch bekommen, aufgrund der Vorstellung unseres Sachverständigen Heinzel Heinig.
Also ich bin schon enttäuscht darüber, dass das Innenministerium offenkundig aus der Kritik des Bundestagsinnenausschusses nichts gelernt hat. Denn dort war ja die gleiche Frage im Raum gestanden, wie weit interpretiere ich den Beweisbeschluss? Und man hat ihn möglichst eng interpretiert. Und wir hätten uns eigentlich gewünscht, dass man ihn etwas weiter interpretiert. Und nachdem jetzt diese ersten 6 Akten herausgekommen sind, hat der Ausschuss ja einstimmig beschlossen, dass wir uns auch nicht mehr auf das verlassen, was das Landesamt für Verfassungsschutz uns liefert, sondern dass wir mit dem Experten Professor Heinzel Heinig selbst uns die Akten angucken, um zu schauen, ob uns denn auch alles das vorgelegt wurde, von dem wir der Auffassung sind, dass es relevant ist. Und da kamen jetzt offenkundig noch mal knapp 150 Aktenstücke dazu. Die müssen wir uns jetzt mal in Ruhe angucken, was die beinhalten. Und dann können wir das weiter bewerten. Aber offenkundig, also ich kann das nur für meine Seite sagen, ich bin nicht zufrieden mit dem, was an Zuarbeit in dem Fall aus dem LFV kam.
Eine Selektierung, die soll nicht von der Verwaltung, von der Exekutive vorzunehmen sein, sondern wir als Legislative, ich habe ja darauf hingewiesen, wir haben ja den Untersuchungsauftrag. Und wie sollen wir Strukturen feststellen können, ob es KKK-Strukturen gibt, wenn quasi im Vorfeld schon einfach heißt, diese ganzen Bereiche brauche ich zum Teil gar nicht vorlegen, das wäre eine zeitliche Zäsur, obwohl dann Hinweise dann halt auch vorgelegen haben. Das Bundesamt für Verfassungsschutz hatte entsprechende Informationen. Die wären natürlich für uns auch von Bedeutung gewesen. Ich habe es ja auch gesagt und nachgefragt bei der Frau Bube, dass ja auch letztendlich im Verfassungsschutzamt ja letztendlich die Unterlagen ja wohl auch vorhanden gewesen sind, original, oder seien es dann halt auch entsprechende Hinweise, dass dort Dinge vorliegen. Die Überprüfung ist unsere Aufgabe, Aufgabe der Legislative und nicht der Exekutive. Dann wird nämlich sonst ein Untersuchungsausschuss ein sehr, sehr stumpfes Schwert, weil wir wollen ja genau hier feststellen, ob hier Versäumnisse vorgelegen haben.
Gut, also ich habe wahrgenommen, dass eine dass es Kommunikationsprobleme gab. Ich habe wahrgenommen, dass man, sie Frau Bube auch eingeräumt hat, dass bestimmte Akten schon früher hätten weitergegeben werden müssen. Ich habe aber auch zur Kenntnis genommen, dass alles händisch geprüft werden muss. 3500 Aktenordner. Für mich ist jetzt erstmal übrig geblieben, es gab einen kompletten Aktensatz, der nach Berlin gegangen ist. Und es gab einen Aktensatz, der einen engeren Interpretation folgend wenige Akten an den Landtag.
Nein, der war identisch. Beide Aktensätze waren identisch.
Ja, es gab eine Differenz.
Es gab eine Differenz.
Und es gibt jetzt, nachdem klar wurde, okay, man ist nicht zufrieden mit der Zuarbeit, hat man nochmal das maximal breit aufgestellt und hat noch weitere 150 Aktenstücke eben rausgearbeitet, die jetzt geprüft werden müssen. Das ist ganz klar, am Ende muss es dem Ausschuss vorbehalten bleiben, was als relevant eingestuft wird und was nicht.
Herr Kohl. Gut, es ist angesprochen worden, die Frau Bube hat ja selbst gesagt, das wären Papiere, die hätte man eigentlich besser dem Ausschuss geschickt, beziehungsweise ich habe die interne Frage noch im Ohr, warum habt ihr das nicht mitgegeben? Also objektiv ist es sicher nicht so gelaufen, wie man es gerne hätte, aber es gibt natürlich eine objektive und eine subjektive Seite. Also Vorsatz würde ich nicht unterstellen. Auf der operativen Ebene eine gewisse Fahrlässigkeit vielleicht, gell? Aber ich glaube nicht, dass es bewusst vorenthalten wurde.
Ich will nur noch sagen, also man kann eigentlich nur den Appell machen, dem Verfassungsschutzamt jetzt zu helfen, möglichst schnell die Digitalisierung der gesamten Unterlagen zu machen, weil wir noch einen Untersuchungsausschuss haben und wir auch noch im Bundestag einen bekommen und eigentlich auch die Öffentlichkeit Interesse daran haben muss, dass umfassend, wenn so eine Anfrage kommt, die auch vom Verfassungsschutzamt dann beantwortet wird.
Es gibt jetzt noch vier Fragen. Der weitere sind, die ist ja auch mehrfach angesprochen worden, die Frage der Schwärzung der Unterlagen, ja. Obwohl sie ja in einen Geheimschutzraum gehen. Ja. Ist das nicht ein anderes Indiz, dass ihr doch eine Souveränität des Amtes gegenüber dem Ausschuss reklamiert?
Also in dem Moment, wo ein Abgeordneter Meinung ist, er versteht das Papier nicht, weil es geschwärzt ist, kann er einen Antrag stellen, und das haben wir ja oft gemacht, das auch aufzuheben und uns das zu erklären.
Also. Frau Hinkel-Weithofer, dann Herr Nübel. Dann Herr Nübel, bitte.
Herr Rex, Sie haben sich heute im Bundestag echauffiert. Die Frage, nutzt denn der Ausschuss wirklich alle Möglichkeiten an selben Unterlagen? Wenn Sie konkret, das Innenministerium von Baden-Württemberg hat unmittelbar am 12. April 2007 nach dieser bekannten US-Dauerwarnung ein Namensbefehl Nummer 10 erlassen, der übrigens eine neue seit 2004 war, indem man ganzes Einsatzmaßnahmen und Erkennungen verübte, darunter verdeckte Operationen, darunter mehr Polizeipräsenz, alles was die von ausreduzierte Frage einer möglichen Operation über Secret City relevant machen kann. Frage, haben Sie diesen Warnstellen, diesen Einsatzmaßnahmenkatalog, diesen Aktsatz, den Sie seit 200 Jahren haben, beim Innenministerium eingefordert? Wenn ja, hat das Innenministerium abgelehnt. Sie haben heute ein paar Punkte mit keinem Wort die Hinsicht befragt, obwohl es ja nicht relevant sein kann, verdeckte Operationen, die damals angesagt waren, die damals im Verlass des Innenministeriums bestand, auch umgesetzt wurden, könnte ja vielleicht ohne geschrieben haben. Haben Sie diese Unterlagen angefordert?
Ich weiß nicht, ob wir die Unterlagen haben. Speziell haben wir die nicht angefordert.
Dann kriegen Sie es nicht. Wenn Sie mögliche andere Operationen, die man sieht, sie wollen nachgehen. Und sie haben die Kenntnis, dass es ausgerechnet zu dem Zeitpunkt, zum Zeitpunkt des Heilbronner Ereignisses, einen Einsatzmaß in einem Katalog mit Verdeckoperationen, mit Razzien, mit Einsatzstrategien, jenseits der offiziellen Einsätze, wenn sie das alles haben, wenn sie Hinweise darauf haben.
Wir haben keinen einzigen Hinweis, dass eine solche Aktion auf der Theresienwiese stattgefunden hat.
Nee,
wir haben nicht angefordert, aber ich sage nochmal, Sie tun so, wie wenn wir einen einzigen Zeugen, einen einzigen Hinweis hätten, dass eine solche Einsatzplanung mit diesem Hintergrund war. Das war nicht.
Ich kann das fragen, wenn ich den Maßnahmenkatalog habe. Damit haben Sie weder den BKW
Wir haben doch schon x Zeugentage, Herr Hübel, wir haben schon x Zeugentage gehabt, wo wir jeweils gefragt haben, hat eine Aktion stattgefunden. Alle die Zeugen, die wir bisher haben, vielleicht kommt aus diesem Einsatzbefehl weitere Zeugen raus, dann können wir sie befragen. Aber bei uns gibt es keinerlei Hinweise, dass ein solcher Einsatz bisher stattgefunden hat. Ja?
Also, ich würde noch ein wir wollen eigentlich nicht diskutieren, deswegen.
Ja, aber dann eine Zusatzfrage. Wenn Sie das sagen, wie gewährt sind dann die Unterlagen, die heute Frau Hallerei eingeführt hat, sind es keine Hinweise auf die mögliche Operation?
Das könnte sie sein, aber die Frau Buberg sagt, dass sie diesen Befehl oder was das war, nicht kennt.
Herr Kleber, dann Herr Feier.
Zwei Fragen haben wir noch zum Vormittag. Wie überzeugt fanden Sie den Auftritt von Herrn Mundig und seine Begründung zum Umgang mit den Polizisten? Und die zweite Frage dann im Anschluss noch, nachdem Sie nicht alles Material bekommen haben oder es jetzt nachgeliefert wird, reicht das generell aus oder muss man auch da mit Blick Empfehlungen und gesetzliche Änderungen nochmal nachschauen?
Die zweite Frage, zu was war die jetzt? Zu welchen Unterlagen?
Unterlagen, Verfassungsschutz. Dass Sie jetzt erst die 150.
Die müssen wir ja jetzt erst sichten, was gekommen ist, ob alles gekommen ist.
Grundsätzlich muss man da noch gesetzlich nachschalten, damit sowas nicht wieder passiert.
Also, das kann ich, jetzt muss ich erst mal nachschauen, was da gekommen ist. Ich glaube, auch gesetzlich kann man das nicht regeln, denn gesetzlich hätte der Verfassungsschutz uns alles geben müssen. Das ist eindeutig geregelt, deswegen war ja der Streit. Wir gehen nach wie vor davon aus, dass sie uns alles geben müssen und hätten sie den Untersuchungsausschussbeschluss gelesen und wir haben extra darauf hingewiesen, dann kann eine solche Einschätzung nach meiner Meinung auch nicht vorkommen. Das ist das Erste, was ich jetzt sage. Das Zweite, beim Herrn Mundig muss ich sagen, ja, ich bin ja dann auch etwas lauter geworden. Es geht gar nicht darum, ob er, sag ich jetzt, genau gewusst hat, was da nun im Wesentlichen abgelaufen ist. Für mich war eigentlich eher die Frage, dass das ja ein einmaliger Vorfall war. Wer bei allen anderen Untersuchungsausschüssen dabei war, hat festgestellt, dass die Polizeiführer zumindest vor dem Ausschuss gesagt haben, das geht gar nicht, Polizeibeamte, die beim KKK sind. Und dann bekommt er so eine Mitteilung, da war es für mich nicht ganz nachvollziehbar. Das muss ja eigentlich ein Beamter, ein politischer Beamter elektrifiziert haben, dass zwei Beamte beim KKK waren und dann die Konsequenz. Die Konsequenz war, das wissen wir alle, sehr gering aus verschiedenen Gründen. Und da hätte ich mir versprochen, dass er eigentlich vielleicht zum Hörer greift und sagt, warum werden hier zwei Polizeibeamte, die beim KKK waren, ich sage mal einfach so mild behandelt. Das war eigentlich meine Intention, dass ich verstehen wollte, warum ja, er das abgezeichnet hat, das hat er ja dann von seiner Warte auch erklärt. Für mich nicht ganz nachvollziehbar.
Also, ich konnte die Aussage verhalten, was hier der Herr Mundig an den Tag gelegt hat, also zum Teil überhaupt nicht nachvollziehen. Er hat sich sehr stark immer wieder gewunden, keine präzisen Angaben gemacht. Auf der einen Seite sagt er, wir hätten es an uns ziehen können, dazu sah ich aber keine Veranlassung, ohne den Sachverhalt eigentlich näher überprüft zu haben. Das ist also nicht die Vorstellung, wie ich sage, wie ein Ministerialdirektor in so einer Situation zu reagieren hat. Auf Nachfrage hat er ja auch klar gesagt, er hat eigentlich nur wenige, möglicherweise sogar nur diesen Vorgang als disziplinarrechtliche Maßnahme zur Information bekommen. Und dann ist völlig die politische Dimension, und er ist ja politischer Beamter, verkannt worden oder dann tatsächlich nach unten gegeben worden unter dem Aspekt, da machen wir mal lieber einen Deckel drauf und wollen da nicht irgendwie drüber sprechen. Also ich finde dieses, wie das gehandhabt worden ist, alles andere als befriedigend, und es hat sich auch da aus meiner Sicht überhaupt nicht gezeigt, dass dort man sich auch mal eingesteht, ich habe das nicht erkannt, für mich war das jetzt in der Situation vielleicht nicht so sichtbar, einen Fehler einzuräumen, aber das ist, glaube ich, in der Beamtenschaft immer auch ein schwieriger Umstand.
Herr Sackler-Rio.
Also er hat aus meiner Sicht, dort wo eine politische Prüfung erforderlich gewesen wäre, es bei einer rechtlichen belassen. Einfach eine nachvollziehbare rechtliche Bewertung, er sagt, so, das langt mir. Und dabei lag da Sprengstoff drin. Immerhin konnte ich ihm entlocken, dass er auch bisschen unzufrieden war, dass er erst 2 Jahre nach seinem Amtsantritt von diesem Vorgang informiert worden ist. Das fand ich die höchste emotionale Stufe, die ich bei dieser Befragung erspürt habe.
Herr Pulver?
Also das ist da ging es um ein Disziplinarverfahren. Und da geht es um Verfehlungen, die ein Polizeibeamter im Regelfall im Dienst oder aufgrund seiner persönlichen Eignung gemacht hat, aber da haben jetzt generalpräventive Aspekte und politische Erwägungen in einem solchen Verfahren aus meiner Sicht auch keinen Platz. Da geht es um einen Polizeibeamten, und da kann ich nicht sagen, das ist politisch. Da geht es im ersten Mal darum, was hat er gemacht und wie bewerte ich das im Rahmen der LDO und nicht so freihand irgendwie politisch. Also ich würde mir die Diskussion gerne mal andersrum anhören, wenn wir uns die Fragen von irgendwelchen linken Lehrern vor 5 oder 10 Jahren gestellt haben. Da wurden nämlich genau diese hohen Hürden eingezogen, Stichwort radikalen Erlass, dass es halt nicht ausreicht, eine rechte oder auch rechtsradikale Gesinnung zu haben, um aus einem öffentlichen Dienstverhältnis entfernt zu werden. Das reicht eben nicht. Und wir haben ja in der Vergangenheit erst vor wenigen Monaten einen Fall gehabt, wo ein Polizeibeamter SMS verschickt hat, wo ich meine, die Grußformel, in denen die 2 H's drin vorkommen, verwendet hat. Und der ist auch nicht aus dem Dienst entfernt worden. Also es ist nicht nur eine politische Frage, und es war diese Landesregierung, unter der diese Entscheidung gefallen ist. Und da war es genauso wenig politisch, sondern es war eine Disziplinarmaßnahme, in der das entschieden wurde. Und da ist nach dem Verhalten des einzelnen Polizisten gewürdigt worden und nicht nach irgendwelchen allgemeinen politischen Erwägungen. Und es wird ja teilweise der Eindruck erweckt, als wenn der ND in diesem Disziplinarverfahren zuständig gewesen sei. Der Disziplinarvorgesetzte vor Ort, der ermittelt hat oder da jemand mit der Ermittlung beauftragt hat, der hat die Entscheidung zu treffen. Und dann hat das LPP vielleicht noch die Möglichkeit, das an sich zu ziehen, wenn sie dort ganz grobe Fehler entdeckt, Ermessensausfall beispielsweise, was gar nicht in die Abwägung eingestellt hat. Das hat man aber offenkundig nicht gesehen, und der MD hat es auch nicht gesehen, der hat es auch nur zur Kenntnis bekommen. Insofern hätte man sich vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle das etwas spritziger vorgestellt, aber ich kann da in der Sache kein Versagen seitens des MD feststellen.
Erst Herr Goll, und dann brauche ich eine ganz kurze Nachfrage dazu, glaube ich.
Ja, erst muss man fairerweise sagen, dass ich das nur eingeschränkt beurteilen kann, weil ich die meiste Zeit dieser ersten Zeugenvernehmung stehend im Auto, also ich bin schon gesessen, aber das Auto ist gestanden, verbracht habe. Aber generell, wir hatten das ja schon mehrfach, generell ist dieses Disziplinarverfahren sicher nicht so gelaufen, wie man es gerne sähe. Es ist offensichtlich, nach den Ausführungen der Vorredner, es ist offensichtlich halt an keiner Stelle erkannt worden, dass dieses Verfahren brisant ist. Das kann, ich sage mal, von unten her kann das falsch verstandene Kollegialität oder Solidarität sein, aber dass das Jahre dauert, ist nicht wirklich erklärlich, und das sollte man auch nicht so tun, als wäre es erklärlich. Das ist nicht gut gelaufen.
Herr Fius, und dann...
Ja, ich würde auf die Äußerung von Herrn Pfeffert noch ergänzen. Ich sehe das wirklich in dem Bereich anders, weil ganz klar, es wurde ihm vorgelegt. Das heißt, da war schon die Brisanz an sich gelegt, und es ist keine Nachfrage ergangen, ob die jeweiligen Informationen zutreffend sind. Und wenn sie auch in dem Bereich zutreffen, dass also Ku Klux Klan hier dann vorliegt, hat dieses für den gesamten Polizeikörper ja eine Auswirkung. Das kann ich nicht als ein isoliertes Disziplinarverfahren dann halt sehen, sondern muss nachfragen, gibt es das tatsächlich bei uns, gibt es da vielleicht auch nochmals in anderen Bereichen was. Und ich habe in dieser gesamten Vernehmung nicht gehört, dass man an den Telefonhörer dann halt mal gegangen ist oder anderweitig sich über Informationen noch eingeholt hat. Und das muss ich dann also sagen, das dann wirklich so auf der kleinen Flamme laufen zu lassen, sagen, das war noch vertretbar in den Bereichen, halte ich für eine Lösung, die dieser Angelegenheit alles andere als dienlich war. Da hätte man einschreiten müssen und das erwarte ich von einem politischen Beamten.
Frau Henkel-Weithofer,
bitte. Nur ganz kurz, Herr Prüfung, sehen Sie die Verantwortung beim Disziplinarvorgesetzten? Da ist in einem Fall heute schon der Bürgermeister.
Der hat die Verfügung unterzeichnet, ja. Und da ist offenkundig, das haben wir ja in den letzten Sitzungen auch schon rausgearbeitet, zu langsam gearbeitet worden, zu wenig gründlich gearbeitet worden. Und da liegt die Verantwortung natürlich beim Disziplinarvorgesetzten. Ja. Und der nächsthöhere Disziplinarvorgesetzte ist der Landespolizeipräsident. Das jetzt bei jemand abzuladen, der das irgendwann mal auch noch handschriftlich zur Kenntnis bekommen hat, halte ich jetzt auch für unfair.
Also mir geht es auch gar nicht um Abladen, mir geht es auch gar nicht darum, welche Regierung das war, mir geht es auch gar nicht darum, ob der Herr Munding sehr nachdenklich geantwortet und nicht spritzig geantwortet, ist mir wurscht. Aber was ich einfach feststelle, es geht nicht, und das ist die Feststellung, und da ist von oben bis unten alles schiefgelaufen, es geht nicht, dass baden-württembergische Polizeibeamte in den Ku Klux Klan eintreten. Da ist es wurscht, ob sie 6 Wochen drin sind, ein halbes Jahr oder 4 Monate. So. Und was ich nur feststelle, ist von oben bis unten, lange Zeit, wie wenn man es verschleppen wollte, und keiner von den Verantwortlichen hat zum Hörer gegriffen und gesagt, das geht nicht. So. Das stelle ich nur fest. So.
Und das ist das Bauchgefühl, das wir, glaube ich, alle haben.
Das hat kein Bauchgefühl, das hat was im Kopf zu tun, dass es nicht geht.
Haben Sie aber Bundesverfassungsgericht, dass das anders sieht. Und da müssen Sie sich halt als Beamter auch dran halten, wenn dort Hürden aufgebaut sind, über die Sie in dem Fall offenkundig nicht rüberkommen. Und das haben jetzt bislang alle, die da waren, so bestätigt. Da können Sie sagen, das interessiert mich das Bundesverfassungsgericht. Aber das sehe ich jetzt schon noch anders.
Mit dem Bundesverfassungsgericht hat das nichts zu tun. Ich würde sogar die These aufstellen, wenn damals gegen den Beamten, wenn der AD-Beamte außer Dienst gesetzt worden wäre, dann hätte sie halt klagt. Und dann wäre zum Schluss vielleicht rausgekommen, dass das nicht in Ordnung ist. Dann hätte man wieder einstellen müssen. Es wäre vielleicht aber rausgekommen, dass auch das Gericht sagt, das geht nicht in der Probezeit. So, im Bundesverfassungsgericht hat das zuerst mal gar nichts zu tun. Und auch das ist nicht gemacht worden.
So, Herr Sello, kann man eine ganz kurze Nachfrage und dann der Herr Feiter.
Ganz kurze Nachfrage, Herr Burburg, da muss ich nochmal nachhaken. Sind Sie denn der Meinung, dass Polizisten, die den Bundeswehr nicht ausreichend
Also, ich bin jetzt nicht der Disziplinarvorgesetzte, aber ich halte diese Form der Bestrafung für zu mild. Ich hätte mir da mehr erwartet, ich hätte mir gründlichere Ermittlungen erwartet, ich hätte mir zügigere Ermittlungen erwartet und mich stellt das Ergebnis auch nicht zufrieden, überhaupt nicht. Und wenn es möglich gewesen wäre, ihn aus dem Dienst zu entfernen, deswegen oder beide, dann würde ich das begrüßen. Ich glaube nur, dass Sie recht, oder nach dem, was ich weiß, nach meiner vorläufigen rechtlichen Bewertung war es nicht möglich. Aber ich hätte mir dann gewünscht, dass man entsprechend disziplinar höher eingestiegen wäre. Dann wäre man möglicherweise auch um die ein oder andere Klippe in der Verjährung drumherum gekommen. Die richtet sich ja auch nach der Schwere, nach der Schwere des Vergehens.
Und Herr Sackler, wie dazu noch?
Das Dilemma ist halt, dass wir bis heute nicht erklären können, dass immer noch 2 Polizisten im Dienst des Landes Baden-Württemberg sind, die beim Ku Klux Klan unterschrieben haben, die sich zum Ritter haben schlagen lassen. Das mag rechtlich so sein, aber dieses Dilemma können wir nicht erklären. Ich kann den Bürger nicht mit Disziplinarrecht das erklären. Und das ist mein Problem. Also Rassismus hat bei der Polizei nichts zu suchen. Und es gibt keine Organisation, die rassistischer ist als dieser Ku Klux Klan. Das ist ein Widerspruch. Und das ist, wo ich normalerweise immer rechtlich argumentiere, an dieser Stelle hätte ich mir einen Staat gewünscht, der, sage ich mal, auch das Risiko eingeht, vor Gericht zu unterliegen, um dann zu sagen, ich habe alles gemacht als Staat.
Genau. Herr Feider, mit Ihrer Frage, sind Sie mit einverstanden, dass das Gespräch im Anschluss steht? Weil ich sage, es steht noch eine Frage an dem Schluss.
Herr Feider? Wir haben ja heute gelernt, dass das Landesamt für Verfassungsschutz vor allen Dingen deswegen nicht mit nachrichtendienstlichen Mitteln 1999, 2000 gegen den KKK vorgegangen ist, weil es sich um einen Prüffall gehandelt habe, der erst 2001 zum Beobachtungsfall wurde. Wie erklären Sie sich dann, dass das Bundesamt für Verfassungsschutz bereits im Frühjahr 2000 nachrichtendienstliche Mittel gegen den IKKKK, nämlich namentlich Thomas Richter Corelli, einführte und es dann im Bericht wörtlich heißt, eine Mitgliedschaft von Thomas Richter könne daher wertvolle Erkenntnisse zum Aufbau und zu Veranstaltungen und internen Abläufen erbringen. Thomas Richter wird vom Lehrer auf daraufhin weiter in Richtung von Achim Schlieb geführt, obwohl Thomas Richter das gar nicht will.
Wir werden den Zeugen, den wir dafür vorgeladen haben, nämlich den Herrn Jerzy Montag, dazu befragen, was denn das Bundesamt für Verfassungsschutz getrieben hat, mit welchen Motivationen Richter in diesen KKK einzuschleusen. Das wollen wir wissen.
Der KKK war ja auch eine Baden-Württemberg.
Ja, war auch vorher eine. Das wollen wir wissen.
Wie liegt Ihnen denn eine Abschrift vor, mit der dem Bundesamt signalisiert wird, wir haben hier in Baden-Württemberg einen IKKKK, der auch schon Strukturen hat. Das ist ja ein Widerspruch zu den Aussagen der beiden Präsidenten, die wir heute gehört haben. Ein eklatanter Widerspruch.
Das ist ein eklatanter Widerspruch und wir werden genau diesen Widerspruch, der ist sehr groß beim Herrn Dr. Banacher gewesen, mit dem Herrn Jerzy Montag, wenn er, die Aussagegenehmigung ist ja beschränkt, wollen wir erfahren, warum das Bundesamt es so gesehen hat. Und dann könnte es sein, dass es da sehr unterschiedliche Auffassungen gab über den Zustand, sowohl vom IKKKK wie dann zu dem EWKKKK.
Was hätte das theoretisch für Konsequenzen für die beiden Präsidenten?
Hat das zumindest, dass das Landesamt für Verfassungsschutz zuerst mal eine andere Auffassung hat wie das Bundesamt für Verfassungsschutz, dass sie der Auffassung sind, dass das offensichtlich nicht bloß ein Prüffall, sondern schon ein Fall höherer Rangordnung war, während das Landesamt immer noch von einer anderen Rangordnung ausgeht. Und das müsste man ja dann untersuchen, warum die dann zu dieser Auffassung gekommen sind.
Ja, wird nachgefragt.
Das können wir mal aber erst dann machen, wenn wir vom Herrn Montag, wir haben ja auch den Bericht nicht vollständig, ich muss es ja sagen, wenn wir den Bericht vollständig haben und daraus dann unsere Schlüsse ziehen können. Aber das ist genau der Punkt, die unterschiedliche Auffassung beider Nachrichtendienste.
Wenn es keine dringenden Fragen mehr gibt, würde ich das Gespräch.